Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen oder bei NGL oder bei Instagram in den Direct Messages. Wir werden den Link nochmal in unseren WhatsApp-Kanal auch einpflegen zu NGL oder Telonym. Da könnt ihr uns also auch nochmal direkt über unseren WhatsApp-Channel folgen. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo, hallo.
Altes, neues Setting. Ich habe meinen ersten Tag wieder in the Büro.
Welcome back.
Ja.
Schön, dass du wieder da bist und schön, dass wir regelmäßig da sind.
Yes.
Und noch schöner, wenn ihr uns regelmäßig Fragen schickt, denn auch heute haben wir wieder eine Frage von euch mitgebracht, fangen die Folge aber wie üblich mit unserer von Telonym generierten Frage an und sie lautet heute, würdest du deine Haare mal pink färben?
Nee, ich war nun gestern beim Friseur und ich hatte erst überlegt, mache ich sowas ganz Wildes und dann habe ich gedacht, meine Güte, irgendwie bin ich doch noch nicht in der Midlife Crisis. Weil ich dann gemerkt habe, ich möchte gar nichts Wildes. Also, wenn man so, weißt du, wenn man dann so da sitzt und irgendwie denkt, komm, jetzt mache ich, ich hatte ja kurz überlegt, wir hatten ja mal drüber gesprochen, Buzzcut und dann blond oder so färben. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, nein, ich bin einfach nicht in der Midlife-Crisis, ich mache das nicht jetzt. Ich glaube auch sonst färben, ich kriege ja schon hier, habe ja ordentlich graue. Und ich habe ja früher wirklich Haare gefärbt. Also mit gefärbt meine ich schwarz wie die Nacht. Und dieser Übergang, wieder davon abzukommen von Farbe, dafür habe ich nicht mehr genug Lebensenergie. Genau, von daher nein. Und du?
Ich hatte tatsächlich schon mal pinke Haare. Ich würde sagen, das ist ungefähr 12, 13, 14 Jahre her. Nee, 14 noch nicht. Aber 12 Jahre, 10 Jahre. Das ist ungefähr so lange her. Das war auch die Zeit, in der das war keine Midlife Crisis, das war einfach nur, ich gebe aber wirklich gar nichts auf meine Haare. Auch, es ist entsprungen aus einem Haarfärbeunfall und da auch färben, also eigentlich war es Bleichen. Mhm. Ich hatte ganz lange Haare bis zum Popo und die habe ich versucht zu blondieren und dann habe ich da sehr viel Bleiche, Blondierung, Ammoniak und womit man Haare halt sonst heller macht, drauf gemacht und dann war das irgendwann, sah ich erst aus wie so ein Regenbogenfisch, 50 Shades of Blond.
Shades of Blond und Regenbogenfisch.
Ja, und dann war das so strohig, dass ich konnte mir einen Knoten in die Haare machen, also so eindrehen und dann Knoten und der ist einfach stehen geblieben. Und dann habe ich alles abgeschnitten, hatte dann so kinnlange Haare und dann habe ich angefangen zu rasieren und habe dann erst so auf der einen Seite den Undercut gehabt. Da war Elske auch nicht ganz unbeteiligt.
Ich erinnere mich an die Undercut-Session in der Küche in der WG.
Ja, und dann die andere Seite und dann einmal rundherum und dann habe ich angefangen, das, was oben noch an Haaren da war, blond zu färben und das Blond hatte wirklich viele Farben. Also es war pink, es war rot, es war blau, auch wenn ich mir immer so ein Pastellblau gewünscht habe, war es immer ein bisschen zu kräftig und vielleicht ein bisschen zu auffällig, aber irgendwie war es auch cool.
So, aber pink ganz, jetzt nicht nochmal aktuell?
Nee, aktuell nicht. Ich bin jetzt seit anderthalb oder zwei Jahren habe ich keine Farbe mehr in den Haaren. Ist alles rausgewachsen und dann rausgeschnitten und ich bin voll fein damit. Würde jetzt jemand sagen, hier hast du 500 €, mach dir dafür die Haare pink, dann würde ich's machen. Für 50 € würde ich mir nochmal überlegen. Nein, aber ich bin da so ganz, ich habe dann sehr wenig Emotionen zu meinen Haaren, weil die sehr viel und sehr schnell wachsen. Und selbst wenn, ich habe sie ja jetzt auch letztes Jahr abgeschnitten und jetzt möchte ich sie wieder ein bisschen länger haben. Und das dauert bei mir vielleicht ein halbes Jahr, dass sie wieder Kinnlänge haben. Und ja. Oh mein Gott, jetzt klingelt es im Hintergrund, weil die Katze vor der Tür steht.
Ich wollte sagen, das ist die Katzentür. Ja, möglicherweise. Julius Katzen sind so gut dressiert, dass sie einfach klingeln.
Ja, ich lasse die kurz rein, weil es fängt gleich sonst wieder an zu klingeln. Eine? Nee, nur eine. Die andere ist vor der anderen Tür. Gar nicht mit einkalkuliert.
Das ist so.
Ja, also Thema Haare irgendwie bei mir sehr, sehr unemotional. Und von daher würde ich pink für mein Leben nicht nochmal ausschließen, aber aktuell Muss jetzt nicht.
Siehste.
Schön.
Da muss man ja nochmal zu alten Sachen zurück.
Ja. Ja, und das Ping war tatsächlich auch so eine Karnevalsgeschichte, weil da waren wir Feen und Elfen und da habe ich gedacht, so ein leichtes Pink-Rosa. Passend.
Why not?
Genau. Elske, lass uns weitermachen mit unserer Flüsterfrage für diese Folge, die uns über Telonym erreicht hat. Vor ungefähr 3 Monaten. Und sie läutet heute so. Das ist der Spoiler ever. Sie lautet heute so. Warum läuten im Gottesdienst der evangelischen Landeskirche während des Vaterunser die Glocken und werden danach wieder ausgestellt?
Ja, ich finde, wo ich die Frage gerade höre, frage ich, ist das nur in der evangelischen Landeskirche so? Also, was heißt Landeskirche? Das ist natürlich in Kirchengebäuden so, die Glocken haben. In evangelischen Kirchengebäuden, die Glocken haben. Das unterscheidet ja schon mal Landeskirche von anderer Kirche durchaus. Aber ich frage mich, ist es bei den Katholiken nicht? Keine Ahnung. Ich
wollte gerade sagen, hier sind wir wieder unvorbereitet und spontan. Das ist ja, gehört ja zu unserem Konzept. Ich kann's auch, ich weiß es bei den katholischen Kirchen auch nicht.
Ja.
Würde aber vermuten, es ist sehr ähnlich.
Wahrscheinlich schon. Sie läuten auf jeden Fall. Und unsere Kirchenglocken läuten ja grundsätzlich auch regelmäßig, aber halt auch nicht ständig.
Ich muss auch sagen, wenn Kirchenglocken mal nicht läuten oder außer der Reihe läuten, das fällt auch Menschen auf.
Und ich freue mich immer richtig, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin und dann höre ich den Viertelstundenschlag von den verschiedenen Kirchen, weil das machen jetzt ziemlich alle Kirchen, die so in meinem Einzugsgebiet jedenfalls sind, dass sie die Stunden- und Viertel- und Halbstundenschläge sozusagen haben. Dann denke ich immer, ach ja, toll, danke, 3-mal geläutet, jetzt weiß ich, es ist Viertel vor.
Es ist so. Ich mag das auch voll gerne. Als Kind war das tatsächlich auch Orientierung für uns, weil in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da war dann das 18 Uhr läuten, war ein bisschen ausgiebiger und dann war klar, jetzt ist 18 Uhr, egal wo wir im Dorf unterwegs waren, auch wenn wir im Wald waren, Bude gebaut haben, ob wir am Bach gespielt haben, egal, wenn es um 18 Uhr geläutet hat, war klar, es ist 18 Uhr, wir müssen jetzt nach Hause.
Genau. Das war bei mir zu Hause damals nicht. Wir wohnen ja so weit ab vom Schlag.
Keine eigene Glocke.
Zu meinem Elternhaus gibt's nicht mal eine befestigte Straße, ich bitte dich. Also, im Sinne von geteerte Straße oder gepflastert, gibt's halt da nicht. Von daher Kirche sehr weit weg. Aber es gibt ja in jeder Kirche so eine Leuteordnung, jedenfalls eine Ordnung fürs Geläut. Und damit meine ich nicht das Geläut untenrum, das Geläut in der Kirche. Dass die Kirchenglocken ja auch nicht ständig und andauernd und zu jeder Tages- und Nachtzeit und ewig läuten dürfen, sondern es ist schon auch stark festgelegt. Und auch, ja, wie du gerade schon sagst, auffällig und teilweise sogar ein Eklat, wenn sie außerhalb der Läutordnung oder der Gewohnheit läuten. Genau, es gibt zum Beispiel, die Frage beantworten wir natürlich gleich auch noch, ne? Aber es gibt ja sowas auch wie so eine Totenglocke, also das Geläut zur Beerdigung, das ist ein besonderes Geläut, da sind dann bestimmte Glocken, die läuten und es gibt halt den Stunden- und Viertelstunden- und Halbstundenschlag, es gibt das Gottesdienstgeläut, also das Geläut, was jetzt in der Regel 10 bis 15 Minuten, bevor der Gottesdienst beginnt, anfängt zu läuten, damit die Leute merken, ach Mensch, gerade wollte ich mir noch eine Stulle schmieren, ich muss aber los, auf zum Gottesdienst, das schaffe ich noch. So, dieses Geläut gibt es und es gibt auch so, so Notfall- und Alarmgeläute.
Ja.
Die gibt es auch. Das ist, denke ich, zumindest noch aus Kriegszeiten. Wenn Fliegeralarm war, wurde das auch über die Kirchenglocken geläutet.
Ich würde es jetzt auch mal im Bereich Katastrophenschutz mit verorten.
Genau, und so gibt es halt auch das Geläut zum Vaterunser. Das ist so ein Standardgeläut während des Gottesdienstes. Oder während jedes Gottesdienstes, in dem das Vaterunser gesprochen wird.
Und vor allem in der evangelischen Kirche, wofür wir ja natürlich jetzt das sprechen können, ist es so, dass das Vaterunser mit den Glocken zusammen oder beziehungsweise die Glocken zum Vaterunser ertönen, damit eben alle, die nicht in der Kirche sein können, Bescheid wissen. Okay, es wurde das erste Mal zum Läuten, zum Gottesdienst, habe ich die Glocken gehört und jetzt wird Gottesdienst gefeiert und ich kann aber nicht da sein. Und wenn dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später es wieder läutet, dann weiß man, ah, jetzt ist das Vaterunser und da so ein verbindender Charakter zu Hause dann auch die Möglichkeit oder wo auch immer man ist, auf dem Feld, im Stall, zu sagen, ich bete jetzt das Vaterunser mit.
Das wäre Feld und Stall so ein völlig common Ort, in dem jetzt noch ganz viele Menschen sich heutzutage befinden. Ja, genau, es geht halt darum, einzustimmen in das, ja, in das Gebet, das uns alle miteinander verbindet, ne? Und in dem Moment halt auch. Und das ist ja was, was uns über Generationen und Zeit hinaus und Orte hinaus verbindet, ist einfach dieses Gebet. Und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich das höre, weiß ich jetzt zumindest diese drei Leute, die sich da gerade im Gottesdienst befinden, die sprechen das gerade.
Ja.
Und gesetzesfalls, dass es sich um den original Standard 10 Uhr Sonntagsgottesdienst handeln sollte, kann man sogar davon ausgehen, dass ganz viele Menschen im zumindest deutschen Gebiet, ich weiß gar nicht, wie das in anderen Ländern, wann da so Gottesdienstzeit ist, aber in unserer Zeitzone, sage ich jetzt mal, dass dann zu einer ähnlichen Zeit ganz viele Menschen das Vaterunser beten werden. Also da geht es um eine weltweite Zeit- und generationenübergreifende Verbindung. Deswegen wird da geläutet. Ich möchte eine lustige Geschichte zum Thema Glockengeläut zum Besten geben. Es begab sich aber zu einer Zeit, da ein Pastor in einer Kirchengemeinde tätig war und das Pfarrhaus neben der Kirche hatte und einen Antrag auf Mietminderung stellte, weil das Glockengeläut ihn stören würde.
Nein.
Ja. Und dem wurde stattgegeben.
Wow.
Es gab eine Mietminderung wegen Glockengeläut. Also, ja.
So nach dem Motto, also ich kenne Mietminderung, so wenn die Heizung ausfällt, wenn irgendwie unzumutbare Zustände, Baustellen, Lärm und solche Geschichten sind, aber Mietminderung wegen Glockengeläut, diese Geschichte kannte ich tatsächlich noch nicht.
Ja, also ich kann es vielleicht sogar verstehen, aber ich finde irgendwie spannend, einfach so das als Pfarrperson zu beantragen.
Also ja, das wäre so, als würde man als Pfarrperson an Heiligabend und Ostern sagen, ich muss Urlaub machen.
No, ich habe frei, ist es so. Genau, also fand ich...
das ist wirklich...
spannende Geschichte. Ja, Glockengeläut verbindet sehr viel Positives, finde ich persönlich ja jedenfalls. Wir hatten es ja eben schon gesagt mit dem Stunden- oder Viertelstundenschlag und ich mag Kirchenglocken gerne hören einfach. Es ist, wie es ist.
Ja, und ich finde auch, das ist so wie so ein analoger Nachrichtendienst fürs Dorf, weil ich kenne es auch, wenn dann die Sterbeglocke oder es sind ja nicht immer die gleichen Glocken, aber es gibt verschiedene Glocken für verschiedene Anlässe.
Genau.
Und dann weiß man auch irgendwie, heute wurde jemand ausgeläutet, jemand im Dorf ist verstorben. Also deswegen sage ich auch auf dem Feld und auf dem Stall, das sind die Glocken, mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen ich das halt irgendwie so verbinde.
Ja.
Ich glaube, im Stadtgebiet ist es nochmal anders. Ich glaube, als ich in Hannover gewohnt habe, habe ich Glockenläuten auch gar nicht so wahrgenommen wie hier auf dem Dorf.
Was ich nochmal sagen möchte, so zum Thema, oder was mir noch einfällt zum Thema Glockengeläut, ist auch, dass es voll das Protestmittel auch sein kann, ne?
Ja.
Und zwar, wenn man sich über die Läutordnung hinwegsetzt. Ein Pastor bei uns im Kirchenkreis hat mal vor der, oder im Bereich der Kirche, ist eine rechte Demo hat stattgefunden.
Mm.
Und also als eine Kundgebung auf so einem Platz dort in der Nähe. Und der hat, als Redebeiträge waren, das Glockengeläut angemacht, und zwar Vollgeläut.
Außerhalb der Ordnung.
Außerhalb der Läutordnung. Darüber wurde sich natürlich beschwert, es wurde die Polizei gerufen und er hat das aber nicht ausgemacht, weil es einen technischen Fehler natürlich gab und er die Glocken nicht ausmachen konnte. Das auch als Protestmöglichkeit, sich Gehör zu verschaffen oder Unmut, also ist auch mutig, das außerhalb der Läutordnung, weil es nicht eben, es gibt diese Ordnung zu Recht und nicht umsonst. Aber auch das mal sich zunutze zu machen, dass man da sich lautstark Gehör verschaffen kann, wenn einem etwas, wenn etwas nicht in die christliche Ordnung passt.
Sagen wir es vielleicht mal so. Finde ich auch sehr spannend. Andersrum ist es uns mal passiert, dass wir nach einem Jugendgottesdienst, also was heißt wir? Ich würde mich da gerne rausnehmen, weil vielleicht, also das war so ein bisschen lösgebender Punkt. Ich musste ziemlich zeitig nach dem Gottesdienst nach Hause, weil ich am nächsten Tag um 4 Uhr aufstehen musste. Und dann war so, ey Leute, es wäre cool, wenn ihr hier als Ehrenamtliche das alles zumachen, Licht aus und so. Und hab das alles vorher gezeigt. Hier ist der Stromkasten, hier ist der Schlüssel, die Tür muss mit dem Schlüssel. Und alles war besprochen. Und ich bin dann am nächsten Tag auch um 4 Uhr aufgestanden, konnte früher nach Hause, alles toll. Und dann habe ich so gegen 10 Uhr einen Anruf bekommen. So, Jule, ich ist da gestern Missgeschick passiert. Wir haben das jetzt aber schon wieder behoben. Ich so, oh, was ist denn passiert? Ja, nach dem Gottesdienst. Also da wurde vielleicht eine Sicherung zu viel ausgemacht im Stromkasten. Und es war eigentlich fast gar kein Strom mehr in der Kirche. Nee, es war alles aus.
Zappenduster.
Es war zappenduster und dementsprechend ist die Uhr stehen geblieben, die ist nicht weitergelaufen und auch die Glocken. Und dann haben die Glocken nicht geläutet und die Menschen in Uslar sind durchgedreht.
Es gab keine Brötchen, denn der Bäcker stand nicht auf.
Und das war halt so, das tut mir sehr leid. Und dann wurde das halt auch schnell wieder angemacht, aber es war wirklich so ein, dass Leute so verwirrt waren, hä, es ist 8 Uhr, es läutet nicht, warum läutet es um 10 nicht hier? Irgendwas fehlt.
Ja.
Und das fand ich auch irgendwie nochmal signifikant für so ein Grundrauschen im Alltag. Mhm. Also das ist genau. Glockengeläut ja irgendwie, dass man es tatsächlich vermisst, wenn es nicht da ist.
Ja, man ist so dran gewöhnt, ne? Ich habe jetzt dann nur gerade überlegt, das ist ja einfach was Evangelisches oder was Christliches zumindest. Wir können also ich weiß, dass die Katholiken zumindest ja auch Stundenglocken und Kirch zum Kirchgang sozusagen läuten, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es mit dem Vater Unser auch so verbunden ist. Aber für andere Religionen gilt es bei uns nicht, ne? Also, dass die so auf sich aufmerksam machen können oder dürfen, angemessen erachtet werden würde. Also wenn man sich überlegt, dass jetzt hier der Muezzin-Ruf über Hildesheim oder wo auch immer ihr euch befindet, schallt, ist jetzt, glaube ich, noch nicht so.
Ja, die Ausnahme.
Genau. Ist nochmal eine spannende Frage vielleicht, was es unterscheidet. Also, weil es ja auch ein Aufruf zum Gebet ist, wobei es halt Worte sind, die passieren und ja sozusagen, ja, vielleicht unterscheidet sich das in der Art und Weise, was gerufen wird auch. Aber das finde ich nochmal interessant. Wenn es euch interessiert, kommentiert es doch mal bei uns irgendwo, ob es jetzt bei Instagram ist oder auch bei Spotify könnt ihr kommentieren oder wo anders, wo ihr wollt. Dann können wir vielleicht dazu ja nochmal uns überlegen oder nochmal eine Special-Folge machen, finde ich.
Ja. Ja, oder ein ausführlicheres Nachgeflüstert.
Ausführlicheren Take, genau. Finde ich persönlich jedenfalls mal interessant, was so verschiedene Gebetsrufe eigentlich sind, die es gibt nach außen hin. Mir fällt, wie gesagt, der Muezzin jetzt da ein für den Islam. Und warum das bei uns eigentlich nicht so geht und warum vielleicht doch an manchen Stellen.
Ja, genau. Und da sind wir ja wieder mit unserer christlichen Dominanz in Deutschland, die ja zahlenmäßig gar nicht mehr so dominant ist. Aber naja, Tradition und die Glocken läuten und da beschwert sich halt niemand.
Richtig. Gut. Ich würde sagen, wir haben die
Frage. Außer der eine Pastor.
Ich finde es, also ganz, kann man es auch nicht glauben, oder?
Nein.
Also ich muss da nochmal was dazu sagen. Und zwar, ich finde, das bildet so stark Gesellschaft ab, sich zu beschweren als Pfarrperson, wenn ich neben der Kirche wohne, dass die Glocken läuten. Wahrscheinlich beschweren sich auch andere Leute, die neben der Kirche wohnen, über das Glockengeläut. Und ich denke mir, du ziehst dorthin. Der Pfarrer, die Pfarrperson hat keine Wahl, in der Regel Residenzpflicht, dies, das, Ananas, okay. Aber mich erinnert das auch immer so an die Leute, die zum Beispiel in Hannover an der Marktkirche wohnen, wo dann Markt ist, wo Weihnachtsmarkt ist, wo Bierfest ist und was weiß ich, die per Gericht durchgesetzt haben, dass um 21 Uhr der Feierabend zu sein hat. Und ich denke mir nur so, du bist da hingezogen.
Ja, das ist.
Was ist bei dir?
Das ist hier in den kleinen Städten, ist es genauso, dass sich beschwert wird, dass die Musik vom Kinderkarussell beim Weihnachtsmarkt beispielsweise zu laut ist und dann dürfen die das nur so ganz leise abspielen und dann fahren die Kinder auf diesem Kinderkarussell und du hörst halt dieses Rumpeln und Pumpeln von den Maschinen und von den Dingern.
Jule, ich schlimmer als Kinder bei dir, ich sag.
Das war jetzt der Futterautomat. Man hört so dieses Rumpeln und Pumpeln vom Kinderkarussell, hörst du einfach lauter als die Weihnachtsmusik. Ja. Und ich denk so, ach Mensch, ja gut, das ist es jetzt hier auch mit der weihnachtlichen kindlichen Stimmung gewesen, weil du hast noch und könntest halt stattdessen auch Weihnachtsmusik hören, aber weil die AnwohnerInnen sich beschwert haben.
Ja, es ist so. Und oder auch sozusagen anderes Extrem, die Leute, die aufs Dorf ziehen und sich beschweren, dass der Landwirt da arbeitet und dass es nach Jauche riecht. Und ich denke mir nur so, Digga, ey.
Ja, oder dass Dreck auf der Straße ist.
Ja. Naja.
Ja.
Das nochmal als Rant am Ende. Ich würde sagen, wir haben die Frage soweit beantwortet und gehen weiter, oder? Ich
denke auch.
Zu unserer Empfehlung der Woche.
Machen wir die jetzt schon? Toll.
Ja. Ja.
Empfehlung der Woche.
Möchtest du anfangen?
Ich kann anfangen. Ich möchte euch ein Instagram-Profil empfehlen. Und zwar, vielleicht denkt man das gar nicht so sehr, dass ich euch das empfehlen würde, sondern eher, dass das aus Jules Empfehlungsspektrum kommt. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig sage, weil ich den noch nie ausgesprochen gehört habe. Und zwar empfehle ich euch Ena Soku. Und zwar ist das eine Comedian-Aktivistin-Person, Trash-TV-Zusammenfasserin. Ich bin jetzt da nicht so im Thema Trash-TV drin wie Jule. Wobei ich durch sie schon jetzt zum Beispiel diese beiden letzten Folgen von, wie heißt das? Nee, Treasure Island heißt das nicht.
Temptation Island?
Temptation Island. Und gedacht habe, mein Gehirn ist kaputt. Auf jeden Fall ist es eine Person, die bei Instagram sehr aktiv ist und einem so Zusammenfassungen der Highlights von diesen ganzen Trash-Leuten gibt. Auch zum Beispiel diese Geschichte mit Kim Virginia und Nicola. Ich brauche nichts gucken. Man kann ihr folgen und sie arbeitet das alles so für einen auf, dass man einfach voll Bescheid weiß. Sehr sympathisch, sehr treffend und mit der Schockiertheit, mit der man tatsächlich, also mein einziges, wie heißt das jetzt nochmal, dieses ein einziges Format, was ich gucke bei diesen ganzen TV-Shows, ist ja, ich bin ein Star, hol mich hier raus.
Das geht auch bald wieder los.
Genau, und das ist aber, sie fasst das so zusammen, dass ich total fühle, ich kann total relaten mit dem Gefühl, mit dem sie das wiedergibt, weil es genau so ist, wie man das guckt, mit diesem völlige Schockiertheit über das, was da passiert und dass die Leute sich so im Fernsehen gebaren und so viel da von sich teilen und so Grenzen überschreiten. Und also absolute wärmste Empfehlung, Ena Soku, Ena Soukou, alles zusammengeschrieben. Herrlich. Und deine Empfehlung?
Meine Empfehlung der Woche ist, und vielleicht ist es bei manchen schon zu spät, aber ich empfehle diese Woche, die Weihnachtsbeleuchtung noch nicht runterzureißen. Ich habe nämlich auch vor ungefähr 2 Wochen, offiziell ist das der 6., dass man sagt, Weihnachtszyklus ist jetzt ein bisschen vorbei. Eigentlich aber, ist
der Weihnachtszyklus doch erst am Sonntag vor Aschermittwoch vorbei, oder nicht?
Ja, weiß ich nicht, aber alle dekorieren dann immer schon und Ikea schmeißt Bäume raus und so. Ja. Und ich habe auch angefangen, hier so mein Nussknacker einzupacken und meine Weihnachtstannengrün und so vom Tisch zu nehmen und Adventskranz und so. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, als ich so zu den Lichtquellen gekommen bin, nee, das will ich jetzt noch nicht abhängen. Das fühlt sich irgendwie noch nicht richtig an, weil es ist immer noch dunkel draußen. Wenn ich so einen Stern im Fenster hängen habe oder so eine kleine Lichterkette, das ist immer noch irgendwie schön, wenn das abends an ist und so ein bisschen Stimmung reinbringt.
Ja, du hast schon recht.
Und das ganz unabhängig von Weihnachtsdeko und nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt so alles, was sehr nach Weihnachten aussieht, mit Adventskranz und Nussknacker und Merry Christmas beschriftet ist. Das habe ich jetzt abgehangen, aber alle Lichterketten hängen noch im Haus und im Fenster. Und es ist so abends echt immer noch ganz schön, so ein bisschen atmosphärisches Licht zu haben.
Das glaube ich. Ja, gute Idee.
Das ist meine Empfehlung der Woche für euch. Und wenn nicht, also wenn es nicht weihnachtlich ist, dann kann man ja auch immer noch eine normale Lichterkette sich irgendwo hinhängen und anmachen, wieder rausholen. Toll, das empfehle ich euch.
Genau, aber eigentlich also geht der Weihnachtskreis bis zum letzten Sonntag nach Epiphanias. Und dann ist aber ja schon gleich der Osterkreis.
Also ja gut, das heißt,
könnte noch ein bisschen sein jetzt.
Das heißt, ich darf offiziell hier meinen Stern noch bis Mitte Februar hängen lassen. Das fände ich gut.
Ja, oder zumindest Ende Januar so.
Ja, gut.
So Ende Januar, Anfang Februar, irgendwas, so müsste der letzte Epiphanias-Sonntag sein.
Ja, ich wohne hier in einer Gegend, wo man noch aufeinander achtet. Und wenn dann die Straße oder der Gehweg nicht geschoben ist, wird da schon mal geguckt. Und wenn da einen Tag zu viel die Weihnachtsbeleuchtung hängt, ist man auch schon ein Gespräch der Straße.
Ja.
Und ich setze mich darüber einfach hinweg.
Nee, du kannst die Leute dann ja einfach bewähren. Liebe Leute, guckt mal ins Kirchenjahr. Der Weihnachtszyklus ist noch nicht zu Ende. Erst am letzten Sonntag Epiphanias endet das hier. Und bis dahin ist noch Weihnachten.
Bis dahin
ist so ein bisschen wie Wochenbett. 8 Wochen nach Heiligabend. Ist einfach so. So lange muss man, dann ist erst die diese Zeit zu Ende, also das Wochenbett einfach noch.
Ja, und ich brauche auch einfach noch mehr Licht im Alltag. Also ja. Im Moment, das mit die letzten Tage mit Schnee und Glatteis und dann mummel ich mich lieber zu Hause ein, gehe unter meine Wurzel und habe da ein bisschen Licht und in dieser ganzen Dunkelheit und dann geht's mir besser.
Siehst du.
Schön. Machen wir weiter mit dieser Kategorie.
Jesus, Maria und Josef.
Ich habe dir was mitgebracht zum Einordnen. Jesus, Maria und Josef. Jesus natürlich ist der Hot Take. Maria ist auch wichtig und Josef ist da gewesen. Das sind so die
war auch dabei.
Und ich finde, zum Anfang des, also zum Start des Jahres, auch zum, für mich jetzt zum Start nach der Elternzeit und vielleicht zum Start des, eines neuen Freizeiten- und Veranstaltungsjahres in der Kirche und in der evangelischen Jugend, habe ich für dich Folgendes zum Einsortieren.
Ich habe einen Stift. Zwar, ich bin bereit. Ich habe einen Stift, ich bin bereit.
Drei Dinge einsortieren nach Jesus, Maria und Josef, und zwar Sommerfreizeiten.
Ja.
Juleika-Schulung.
Ja.
Und La-Ju-Camp. Also Landesjugendcamp bei uns alle 2 Jahre, wenn in dem Jahr, in dem nicht Kirchentag ist, ist unsere größte Jugendveranstaltung der Landeskirche. Für die, die es nicht wissen, Juleika ist Jugendleiter-Card. Das ist so eine Gruppenleitungskarte und da machen wir Seminare, bei denen Jugendliche lernen, wie sie Gruppen anleiten.
Sommerfreizeit.
Das sollte allen Begriff sein. Man fährt halt in Urlaub im Sommer.
Ohne Eltern.
Es sei denn, deine Eltern sind Pfarrpersonen oder DiakonInnen, die dich mitnehmen auf eine Freizeit.
Ja, die, nee, lachen wir nicht drüber. Es gibt diese Menschen.
Ah, du.
Ich habe.
Du bist wahrscheinlich unser großes Kind auch mit.
Da muss ich mir gar nicht lange groß Gedanken drüber machen, weil das ist, es liegt auf der Hand. Ein absoluter Josef. Also zu 101% Josef, wirklich schlimm für mich privat, persönlich, jetzt nicht dienstlich, ist das Landesjugendcamp.
Das kannst du nicht trennen.
Ich trenne das, ich hasse Campen. Und es steckt schon drin, La-Ju-Camp. Zwingt mich dazu, in einem Zelt zu schlafen, über eine matschige Wiese zu rennen und ich empfinde da keine Freude dran. Es hat für mich wirklich gar nichts, also ich habe das einmal gemacht, ich war einmal da. Als FSJ-Kraft, da stand ich in so einem dienstlichen Zwang und jetzt habe ich halt das Glück, dass ich ein Team im Kreisjugenddienst habe und wir aufgeteilt haben, welche Person ist für das Camp verantwortlich und welche für den Kirchentag. Und ich habe meinen Arm ausgerissen und habe mich für den Kirchentag gemeldet und alle waren sehr dankbar. Und deswegen bin ich aus dieser Camp-Nummer, schlängel ich mich so ein bisschen rum und raus, weil das wirklich... Ich glaube, offiziell ist es dienstverpflichtend für mich. Und ich habe auch bei unserer Jahresplanung mit dem Jugendkonvent artig Werbung dafür gemacht und habe gesagt, das passiert da, hier habt ihr das Magazin dazu, hier könnt ihr Aftermovie schauen. Aber bei mir löst es dienstlich gesehen, also ist das für mich eins, nee, da sage ich gerne nein.
Du, jetzt hast du es doch vermischt. Du hast gesagt, es ist privat persönlich für dich schlimm und dienstlich gesehen findest du also auch schlimm. Du findest es schlimm.
Naja, weil ich bin ja eigentlich verpflichtet, aber ich möchte das eigentlich gar nicht sein. Ja, da, also und es liegt vor allem am Format, würde man jetzt sagen. Also keine Ahnung, Kirchentag würde ich auch nicht in der Schule schlafen wollen. Bin ich ganz ehrlich, weil ich brauche so meinen Rückzugsort, ich brauche ein Bett oder wenigstens irgendwas Festes um mich rum. Da bin ich.
Könnte auch jemand sehr Muskulöses einfach sein um dich rum, dann hast du auch was Festes.
Nee, im Zelt, das würde mir auch nicht, so im Auto schlafen, kein Problem.
Ja.
Aber dieses Zelt und dann diese Feuchte, nee, spüre ich keine Freude. Keine Freude. Und Maria sind für mich Sommerfreizeiten. Ich finde das toll, wenn Jugendliche unterwegs sind. Wir haben das Glück bei uns, dass relativ viele Freizeiten ehrenamtlich geleitet sind und wir nicht in der Pflicht sind, immer am Freizeitort dabei zu sein. und praktisch nur ein Backup für die ehrenamtlichen Leitungen und das Team. Deswegen finde ich das immer schön, wenn sich da so viele Menschen auf den Weg machen, ob jetzt als Teilnehmende oder als Teammitglieder. Und mein persönlicher Favorit ist Juleika, weil ich einfach total gerne mit dem Team arbeite, weil das eine sehr anspruchsvolle Art von Jugendbildung ist. Und was ich da halt auch gut finde, wie zum Beispiel bei den Sommerfreizeiten auch, alle Menschen, die da sind, sind freiwillig da. Niemand ist gezwungen, da zu sein. Alle wollen irgendwas. Das ist jetzt nicht wie bei so einer Konfi-Freizeit, wo man nachts irgendwie auf dem Flur sagen muss, jetzt seid doch mal bitte leise, sondern du kannst sagen, ey, du willst hier irgendwie in Zukunft Verantwortung für Jugendgruppen übernehmen und für andere Menschen. Jetzt reiß dich mal zusammen, sonst können wir dir das hier irgendwie nicht glaubhaft abnehmen, dass du das ernst meinst.
In der Lage bist.
Ja. Und deswegen finde ich das total schön. Damit fängt mein Jahr auch immer an. Wir fahren jetzt bald wieder auf Vorbereitung mit dem Team. Und das ist eine sehr kleine Gruppe. Wir sind 12 Leute im Team. Und das ist schon sehr, sehr herausfordernd inhaltlich und auch sehr anstrengend, was Teamdynamiken angeht, weil es am Ende muss das ja auch passen.
Ja.
Damit das auf der Schulung an sich funktioniert. Und ich freue mich einfach, dabei sein zu dürfen, das Jahr für Jahr zu begleiten und da Menschen irgendwie auch zu sehen, die dann ihre Juleika machen und dann nach und nach in ihre Funktion als Gruppenleiterin wachsen. Deswegen ist das mein absolutes Highlight.
Sehr schön.
Wie sieht's bei dir aus, jetzt wo du wieder fresh reinstartest?
Ja, also für mich ist das Landesjugendcamp auch meine unliebste Veranstaltung. Und das hat überhaupt nichts mit den Jugendlichen zu tun, muss ich gleich mal vorweg sagen. Ne? Also
ja.
Und ich glaube, auch als Teilnehmerin fände ich es richtig gut.
Ja.
Da hätte ich wahrscheinlich richtig Bock, wenn ich so 14, 15, 16, was auch immer wäre. Aber aus meiner Perspektive, ich habe da einfach, für mich ist das, für mich als, also ganz individuell, als Kirchenkreisjugendwartin, Diakonin für die Landeskirche, fehlt mir da ganz viel Profil, was es für mich als eine evangelische Jugendveranstaltung auszeichnet.
Mhm.
So, und das finde ich dann, deswegen finde ich super anstrengend, weil ich die ganze Zeit so denke, ja, könnte auch Freiwillige Feuerwehr sein.
Mhm.
Punktuell ist es anders, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt kommen, nee, wir machen doch andere und dies, das, ja. Aber trotzdem, ist ja mein Gefühl. Und Zelten, Zelten ist es auch nicht so mein super Ding. Ich habe immer bisher Glück gehabt, dass ich noch einen Platz im Haus abbekommen habe. Und dieses Jahr ist ja auch wieder Camp und wir werden mit einem Camper kommen.
Das toll.
Von daher passt es schon. Und für mich ist auch Maria Sommerfreizeiten. Wir bieten ja in der Regel eine Sommerfreizeit an. Dieses Jahr mache ich gar keine, sondern bin so im Backoffice. Weswegen für mich Sommerfreizeiten nicht das absolute Highlight sind, dass ich ich fühle nicht so dieses, wir ersetzen letztendlich so eine Tourismusbranche mäßige.
Also ja, kann ich verstehen.
Wir fahren 20 Stunden mit einem Reisebus nach Kroatien, damit die Jugendlichen da am Strand liegen können. Trotzdem noch super viel Geld. Ja, weniger als ein kommerzieller Reiseveranstalter das macht, aber trotzdem noch für super viel Geld. Und auch da fehlt mir einfach so viel Profil. Und ich mag lieber so niedrigschwelligere Angebote. Ich mag gerne, wenn man nicht so weit wegfährt, wenn man irgendwie vielleicht auch was sogar vor Ort hat, wenn man kostenlos oder kostengünstig Angebote macht. Also mir ist das nicht diakonisch genug. Sommerfreizeiten. Und Jesus ist für mich auch Juleika. Und die Gründe sind letztlich die du auch nennst. Ich finde es toll, dass Jugendliche Bock haben, sich zu engagieren und also ehrenamtlich ihre private Zeit, das, wo sie auch in ihrem Bett rumhängen können und an der Konsole zocken könnten, sage ich jetzt mal so blöd, ne?
Ja.
Aufopfern in ihren Ferien, um mit uns wegzufahren und zu lernen, wie sie was Tolles für andere machen. Ich finde es richtig gut. Das ist,
ja.
Würde ich total gerne auch noch mehr oder noch intensiver machen, weil ich das richtig schön finde. Und auch genau, wie du sagst, ist eine super anspruchsvolle Bildungsarbeit, weil wir eben nicht einfach nur so ein schulisches Wissen in die Leute reinbringen, sondern weil es darum geht, Persönlichkeiten zu formen, die dazu in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen für andere. Und wenn ich eine Juleika habe, um mal so zu sagen, was die Latte ist, über die man da springen muss. Wenn ich eine Juleika habe, darf ich eigenverantwortlich ohne hauptamtliche Person Freizeiten leiten. Und das ist echt krass, wenn man sich mal überlegt, dass so eine Freizeit, ich sag jetzt mal, zwischen 15 und 50 Teilnehmende hat und man ein Team zusammenstellt. Oder es gibt auch größere und kleinere Freizeiten, ne? Aber und man da irgendwie dann für 15, 20, 30, was weiß ich, wie viele Kinder die Verantwortung mitträgt, dafür Leute auszubilden, finde ich mega gut.
Ja.
Genau.
Sind wir uns ja mal wieder sehr einig.
Und mal eben den Rant übers Camp losgeworden.
Gucken, ob sich jemand meldet dazu.
Ach, Quatsch. Ich bitte dich. Na, und also ich feiere hin und ich mache auch mit und so und ich bringe mich auch ein, aber ich wäre da lieber jugendlich. Ich wäre da einfach, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen Neid, ich wäre da einfach lieber gerne jugendlich.
Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
Genau, das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen oder heißt es telonym.me/fluesterfragen.podcast? Möglich, versuch's. Bei NGL als Direct Message bei Instagram oder jetzt bei mir auch wieder hier, kannst reinkommen in mein Büro und mir eine Frage stellen.
Aber auch nicht mehr lange, weil irgendwann zieht ihr ja um.
Wir ziehen jetzt in 2 bis 3 Wochen ziehen wir um.
Dann können wir nicht mehr einfach so in das Büro reinspazieren.
Noch, also nicht mehr in dieses, aber dann könnt ihr noch mehr einfach so reinspazieren, weil unser Ort noch zentraler ist und wir noch barrierearmer sind.
Mega. Toll.
Alles klar.
Okay, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.